Herzlich willkommen zum Podcast von Diskurs, das Wissenschaftsnetz, zum Thema Corona-Pandemie und Prekarität, wie die Krise Risiken und Belastungen in unsicherer Arbeit und Beschäftigung verschärft. Was prekäre, also unsichere, sozial unzureichend abgesicherte Beschäftigung konkret bedeutet und welche Risiken damit verbunden sind, wird in vollem Ausmaß in wirtschaftlichen Krisen sichtbar spürbar. Denn die Schutzwirkung sozialer Absicherungen kommt gerade in Krisensituationen zum Tragen. Die durch die Covid-Pandemie ausgelöste Krise hat den tiefsten Wirtschaftseinbruch und die größte Arbeitsmarktkrise seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Die Corona-Pandemie trifft uns zwar alle, aber eben nicht im selben Ausmaß. Besonders betroffen sind jene, die bereits davor einen unsicheren und fragilen Status in der Gesellschaft hatten. Und das sind unter anderem vor allem Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Prekär bedeutet ja einerseits unsicher, fragil, andererseits aber auch vulnerabel, also verletzlich. Unsicher ist dabei vielfach das Beschäftigungsverhältnis, verletzlich sind aber letztlich die gesamten Lebensverhältnisse inklusive der Gesundheit, also die Menschen selbst. Das zeigt die Corona-Pandemie in einer nie dagewesenen Schärfe und darauf wollen wir heute mit diesem Podcast auf der Basis von wissenschaftlichen Evidenzen aufmerksam machen. Im Podcast werden Aspekte wie Arbeitslosigkeit, Existenzbedrohungen, fehlende Ansprüche für Unterstützungsmaßnahmen, aber auch krisenbedingt gestiegene Belastungen und Gefährdungen in bestimmten Berufen und Arbeitssituationen evidenzbasiert analysiert. Und es wird die besondere Betroffenheit spezifischer sozialer Gruppen wie Migrantinnen oder auch Frauen in und durch prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse in der Krise thematisiert. Zunächst wird Bettina Heidinger von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt Forba in Wien in ihrem Beitrag mit dem Titel Prekär Beschäftigte im Ausnahmezustand von Leiharbeit über Solo-Selbstständigkeit bis zu hochmobiler Beschäftigung allgemein die Auswirkungen der Pandemie auf prekär Beschäftigte in den Blick nehmen. Anschließend wird Johanna Neuhauser vom Institut für Soziologie der Universität Wien im zweiten Input den Fokus auf die spezifische Situation von Migrantinnen und Migranten richten, da diese von prekärer Arbeit und Beschäftigung in überproportionalem Ausmaß betroffen sind. Der Titel ihres Inputs lautet Migrantisierung von Prekarität, migrantische Beschäftigung in der Covid-Krise.
Danke für Ihr Interesse. Ich möchte in meinem kurzen Referat so drei Aspekte von prekärer Arbeit behandeln. Erstens mal, wie der Manfred Krein eh schon erwähnt hat, dass es ein Kontinuum von prekärer Arbeit gibt. Das heißt, das, was vor Corona prekär war, ist es jetzt erst recht. Und dass sich prekäre Arbeit aus mehreren Dimensionen zusammensetzt. Zweitens möchte ich auf die Situation von momentan durch Covid besonders exponierten Berufen eingehen, nämlich auf Handel und Logistik und schließlich noch eine Lanze für den Arbeitnehmerinnenschutz brechen. Also zum ersten Punkt, Dimensionen prekärer Beschäftigung. Wenn wir von prekärer Beschäftigung sprechen, gibt es verschiedene Dimensionen, die man in Betracht ziehen können, um prekär zu definieren. Insgesamt lässt sich sagen, je mehr diese Komponente auf einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin zutreffen, umso prekärer ist deren Beschäftigungssituation. Manche von den Kriterien sind quantifizierbar oder zumindest gar eingrenzbar, wie zum Beispiel die Bezahlung. Andere liefern dann mehr Interpretationsspielraum. Wichtig zu betonen, wie schon gesagt, prekäre Arbeitsverhältnisse stehen nicht plötzlich durch die Pandemie, sondern es gibt ein Kontinuum der Prekarität. Zuerst mal zur Bezahlung, das ist irgendwie das Augenscheinlichste. Man kann sagen, Beschäftigungsverhältnis mit unterdurchschnittlicher Entlohnung in Kombination eben mit diesen anderen Kriterien prekärer Arbeit leisten einen Beitrag zu prekärer Arbeit. Also die, auf die ich heute näher eingehen werde, also Handel, Logistik, teilweise auch die Gastro variieren bei einem Mindeststundenlohn von 8,50 Euro bis 10 Euro, wenn man tatsächlich jede Stunde bezahlt. Leider ist es so, dass in vielen von, also insbesondere in der Gastro und in der Logistik, dass hier eben nicht jede Stunde bezahlt wird, sondern dass die Mehrstunden, Überstunden dann eben nicht bezahlt werden und über das Monat, über die Woche, über das Jahr gerechnet natürlich ein geringerer Stundenlohn entsteht. Zweiter Punkt, wenig Anerkennung, was sich dann irgendwie auch in der Bezahlung dann oftmals niederschlägt. Die Kollegin Gesundheitsökonomin Johanna Hofmacher hat letztens in einem Interview im Morgenjournal auf die schlechten Beschäftigungsbedingungen in der Pflege hingewiesen und wie dem Mangel an Pflegepersonal entgegengewirkt werden kann. Und sie hat sehr erfrischend dann gesagt, auch, dass doch bitte mal die Pflege- und Gesundheitsberufe die KV-Verhandlungen und nicht die Metaller sie einleiten sollen. Das wäre schon ein schöner symbolischer Akt, der allerdings dann auch nichts bringt, wenn es keinen signifikanten Sprung in der Bezahlung gibt, weil sonst der Pflegenotstand eben bestehen bleibt. Also der zweite Punkt war die Anerkennung. Der dritte Punkt sind Arbeitsbedingungen. Da möchte ich zwei Dinge herausstreichen. Einerseits gesundheitliche Risiken, Arbeitnehmerinnenschutz und andererseits Arbeitszeit. Bezug auf den Arbeitnehmerinnenschutz kann man sagen, dass bestimmte Berufsgruppen besonders hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind in der Pandemie. Und da stellt sich die Frage natürlich, wie steht es mit dem Arbeitnehmerinnenschutz und mit der Durchsetzung bestehender oder neuer Maßnahmen für den Schutz der Beschäftigten. Beispielsweise Homeoffice, was man ja ist auch, also es ist kein gesetzlich vorgesehener Arbeitnehmerinnenschutz, aber es ist de facto dann auch ein Arbeitnehmerinnenschutz. Homeoffice nehmen vor allem hochgebildete Personen in Anspruch, Angestellte in Anspruch. 56% der Akademikerinnen waren während des Shutdowns im März und April zu Hause und konnten von dort arbeiten, aber nur 10% der Arbeiterinnen, also im Vergleich zu Angestellten. Also hier sieht man, dass es da einen signifikanten Unterschied gibt. Ein anderes Beispiel, lange Arbeitszeiten, Beispiel Lkw-Fahrer. Im April, Mai sind in fast allen EU-Ländern die Lenkzeiten für Lkw-Fahrerinnen auf internationalen Touren verlängert worden und die Ruhezeiten reduziert worden. Das heißt, es hat Ausnahmebestimmungen von einer EU-Verordnung gegeben, also die sind eingeräumt worden von Seiten der Europäischen Kommission, um den Warenfluss und dann umgesetzt in den jeweiligen Ländern, um den Warenfluss aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig sind Raststationen geschlossen worden und Fahrerinnen wurde aus Angst davor, dass man angesteckt werden könnte, auch der Zugang zu Raststationen verwehrt. Auch das eindeutig eine Verschlechterung deren Arbeitsbedingungen, die so und so schon auch ohne Pandemie schlimm genug sind. Dritter Punkt, Arbeitsorganisation. Je weniger Gestaltungsspielraum, je weniger Entscheidungsspielraum im Arbeitsablauf, je weniger Einfluss im Arbeitsprozess, wieder in Kombination mit diesen anderen Kriterien prekärer Arbeit, umso eher kann man diese Person auch als prekär Beschäftigte hier ansehen. Ich werde darauf vielleicht noch im Zuge der Paketdienstleistung zu sprechen kommen. Prekär heißt auch, dass die Beschäftigten sich in einer Situation befinden, wo sie wenig Handlungsspielraum haben, dass sich ihre Position zum Besseren ändert. Das hängt einerseits damit zusammen, wie ausgeprägt die gewerkschaftliche und betriebliche Vertretung ist und andererseits damit, inwieweit sie sozial abgesichert werden können im Falle von Ausfallsrisiken wie Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Damit wäre ich auch schon quasi beim letzten Punkt dieser Kriterien, nämlich also das Eigentliche, also die Art des Arbeitsvertrags, ist es ein atypisches oder ein typisches Beschäftigungsverhältnis? Und der atypische Beschäftigungsverhältnis würde man jetzt Beschäftigungsverhältnisse sehen, die, also ich sage es jetzt einmal so salopp, ein bisschen so High-End-Fire-Arbeitsverhältnisse sind, also zu zehn Leiharbeit, Solo-Selbstständigkeit, also Ein-Personen-Unternehmen, freie Dienstnehmerinnen, geringfügig Beschäftigte, befristet Beschäftigte oder entsandte Arbeitnehmerinnen, um ein paar aufzuzählen. Und bei diesen Arbeitnehmerinnen ist es natürlich so, dass der Sozialschutz oder die soziale Absicherung viel geringer ist als in einem normalen Arbeitszeitverhältnis. Das hat einerseits damit zu tun, dass sie einfach weniger aus der Arbeitslosenversicherung rauskriegen oder auch gar kein Krankengeld kriegen, zum Beispiel im Falle von freien Dienstnehmern oder von Solo-Selbstständigen. Andererseits hat es jetzt auch ganz konkret in der Pandemie damit zu tun, dass das meiste Geld einfach in die Kurzarbeit, also abgesehen davon, dass Unternehmen gefördert werden, aber in die Kurzarbeit reinfließt. Also sind mittlerweile 8,56 Milliarden Euro wurden an Kurzarbeitsförderung hier bewilligt und prekär Beschäftigte haben nichts von der Kurzarbeit, weil sie einfach nicht, also weil sie quasi keinen Anspruch auf das das haben. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist, welche Berufe in der Pandemie jetzt besonders exponiert sind und auch eben mehrere Dimensionen dieser Prekarität aufweisen. Zuerst mal zum Handel kurz. Also hier haben wir jedenfalls das Kriterium der schlechten Bezahlung, sowohl in Bezug auf den Mindestlohn, der unter 10 Euro laut KV liegt, als auch in Bezug auf den Verdienst übers Jahr hinweg. Also der Bruttojahresverdienst im Handel ist bei 18.700 Euro. Das ist ungefähr 2/3 von dem Durchschnitt aller Beschäftigten. Was auf jeden Fall gefordert wurde, waren Bonusse, dadurch, weil die Beschäftigten halt viel stärker Stress ausgesetzt waren und auch Gesundheitsrisiken hier ausgesetzt waren oder sind, besser gesagt. Soweit ich weiß, hat es jetzt auf betrieblicher Ebene Vereinbarungen für Bonusse gegeben, aber dieser berühmte Corona-Tausender ist, glaube ich, noch nicht auf dem Konto von den Beschäftigten gelandet. Der zweite Punkt hier ist, dass eben die Beschäftigten viel stärker, weil sie ja im direkten Kundenkontakt stehen, Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind und ein hohes Stresslevel auch noch haben, insbesondere während der Weihnachtszeit. Und da finde ich es besonders bemerkenswert, dass bis dato noch nicht durchgesetzt worden ist, dass die Beschäftigten im Handel eine Pause vom Maskentragen haben. Die zweite Branche, die ich gern anschauen würde, ist Zustellung und Logistik. Auch da haben wir mehrere, also noch mehr Dimensionen prekärer Beschäftigung, die auf die zutreffen. Schlechte Bezahlung, auch unter 10 Euro laut KV. Ebenso ausgesetzt hohen Gesundheitsrisiken durch Kundendienst, hohes Stresslevel. Also Sie selbst in Ihren Zeitungen berichten jeden Tag eigentlich davon, wie stressig momentan der Job eines Zustellers ist oder eben auch in der Distribution ist. Und dann kommt da noch dazu, das ist beim Handel eben nicht so der Fall, ist, dass wir es hier mit atypischen Formen von Arbeitsverträgen oftmals zu tun haben. Beispielsweise, kurz Exkurs, Essenszustellung, YAM, also Plattformarbeit, so genannt, die meisten, also 90%, die beim YAM arbeiten in der Essenszustellung, sind Freidienstnehmerinnen. Mhm. In der Paketzustellung ist es, oder in der Post, Paketzustellung, Logistik, ist es so, dass wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben, dass die Post zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt hat. Allerdings wissen wir nicht genau, auf Basis von welchen Verträgen, Leiharbeitsverträgen, oder haben sie Subunternehmer dazu genommen, die ja dann keine Beschäftigten in diesem Sinne sind. Also das wissen wir nicht genau. Sicher ist, dass bei den anderen Zustellern, also bei Amazon, UPS, DPD, es überhaupt keine Fahrer mehr gibt, die dort bei diesen Logistikunternehmen beschäftigt sind, sondern die arbeiten alle mit Subfrechtern, die für diese Logistikunternehmen eben die Packerl austragen, beziehungsweise die Fahrer tragen dann die Packerl aus. Also das heißt, wenn einerseits haben wir da diese Subfrechter, die Leiharbeiter und dann auch Solo-Selbstständige teilweise, wenn es Solo-Selbstständige, also man kann sagen Ein-Personen-Unternehmer sind, die in der Zustellung arbeiten, dann gilt bei denen weder ein Mindestlohn noch gelten Höchstarbeitszeiten. Die werden meistens pro Paket dann auch bezahlt. Das sind Personalstrategien, die für das Unternehmen kostensparend sind, effizient sind und das Risiko auch von Auftragsschwankungen auf den Fahrer eigentlich oder die Subunternehmen auf externe Beschäftigte hier abwälzen und die Gewinne, die durch diese enormen Massen an Paketen entstehen, die werden sich wahrscheinlich die Aktionäre der Post, von Amazon und von DPD hier einstecken. Vielleicht jetzt zum Schluss noch Also ich würde dann vielleicht in den Fragen, falls Sie da noch Fragen haben, würde ich vielleicht noch mehr eingehen auf die Paketzustellung, auch dahingehend, also dahingehend auf das, was die Gewerkschaft und ich glaube Greenpeace war es noch und der Handelsverband letztens gefordert haben, nämlich, dass eben diese Scheinselbstständigkeit, dass man dieser Scheinselbstständigkeit entgegentreten muss. Dazu könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen was ausführen später, aber um jetzt das Referat noch zu einem Schluss zu bringen, würde ich gerne auch auf einen anderen Punkt eingehen, der mit prekärer Arbeit zu tun hat, nämlich auf die Bedeutung des Arbeitnehmerinnenschutzes für prekär Beschäftigte, die ja in der Pandemie besonders wichtig ist. Ich habe es interessant gefunden, dass diese Dimension von Beschäftigungsbedingungen viel stärker in den Vordergrund gerückt ist, weil natürlich die Gesundheitsrisiken uns wesentlich beeinträchtigen. Und was vorher, also vielleicht erinnern Sie sich vor Covid, bis voriges Jahr ist der Arbeitnehmerinnenschutz eher belächelt worden, muss man sagen. Also eher so als bürokratisch übertrieben dargestellt worden. Also die Unternehmen werden da schikaniert, wenn die Arbeitsinspektoren kommen und sich um den Arbeitnehmerinnenschutz hier kümmern. Und jetzt in der Pandemie sieht man halt, wie wichtig der Arbeitnehmerinnenschutz ist, um auch echt wirklich die gesundheitliche Integrität der Mitarbeiterinnen und der Beschäftigten hier zu schützen. Und gerade dort, wo viele Leute zusammenstehen, wo der Sicherheitsabstand schwierig einzuhalten ist, also zum Beispiel in Distributions- und Logistikunternehmen. Dort sind ja auch im April, Mai, März sind ja vermehrt auch Ansteckungen zu verzeichnen gewesen. Das habe ich jetzt nicht mehr gehört, muss ich sagen, zumindest in Österreich, aber gestern habe ich erst wieder im Standard gelesen oder in irgendeiner Zeitung gelesen, dass in Amazon Deutschland es wieder neue Cluster gibt von Covid-Ansteckungen. Ja, soweit ich weiß, ist auch in Österreich jetzt das Contact Tracing, glaube ich, funktioniert jetzt auch nicht so ganz ideal. Also es sind nur 10-30% der Kontakte werden ja nachvollzogen. Das heißt, vielleicht weiß man auch einfach gar nicht, wo diese Cluster in Wahrheit entstehen. Jedenfalls ist der Arbeitnehmerinnenschutz aus meiner Perspektive eines der wichtigen Eingrenzungen, um den Zugriff auf die wahre Arbeitskraft, um dem Zugriff auf die wahre Arbeitskraft Einhalt zu gebieten. Und wie ich vorher gesagt habe, der Gesundheit und der Integrität und Würde von Arbeitnehmerinnen zu schützen. Und das sind zwei Aspekte besonders relevant, nämlich der Arbeitnehmerinnenschutz gilt für alle in einem Betrieb, außer für die Selbstständigen, also und dann wiederum außer im Bau, weil auch im Bau gilt der Arbeitnehmerinnenschutz für Selbstständige, aber in den anderen Branchen nicht. Und der Arbeitnehmerinnenschutz ist Sache des Arbeitgebers. Das heißt, der muss darauf schauen, dass die Arbeitnehmerinnen geschützt sind und der muss auch die Kosten für den Arbeitnehmerinnenschutz tragen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man einerseits den bestehenden Arbeitnehmerinnenschutz, der gerade in einer Pandemie, in einer Gesundheitskrise so wichtig ist, wie kann der effektiv kontrolliert werden und wie kann man andererseits würdigere Arbeitsbedingungen in Bezug auf Arbeitnehmerinnenschutz durchsetzen. Erstens in Bezug auf die Überprüfung. Was mich etwas befremdet hat, muss ich sagen, ist, dass jetzt in dem neuen Covid-19-Maßnahmengesetz die Polizei zur Überprüfung des Arbeitnehmerinnenschutzes in die Betriebe geschickt wird. Das finde ich deshalb seltsam, weil es gibt eine eigene Behörde, die für den Arbeitnehmerinnenschutz zuständig ist, nämlich die Arbeitsinspektion, und es wäre eher angebracht, finde ich, dort vielleicht Ressourcen aufzustocken oder sie mit mehr Kompetenzen auszustatten, um hier den Arbeitnehmerinnenschutz in den Betrieben auch zu kontrollieren. Der andere Aspekt ist, würdigere, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Das ist Verhandlungs- und Durchsetzungssache. Bin ich momentan auch ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Wenn es nicht einmal reicht, das Augenscheinlichste irgendwie durchzusetzen, nämlich, dass die Angestellten im Handel jetzt wirklich, glaube ich, an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind, ihre 8 Stunden oder manchmal sind es wahrscheinlich sogar 10 oder 12 Stunden, wo sie dort hackeln, dass die kein Recht auf eine Maskenpause haben. Das finde ich auch bemerkenswert. Es scheint also, sobald es um bessere Arbeitsbedingungen geht, die mit Kosten, im Fall der Maske wären das eben die bezahlte Pause verbunden ist, oder es um bessere Bezahlung in der Berufsgruppen geht, die tatsächlich systemrelevant sind, da scheint es dann eher die Systemrelevanz mit der Frage in Zusammenhang zu stehen, wie ist das alles zu finanzieren? Und dann sagt man eher zusammenhalten, Zähne zusammenbeißen, dann müssen wir durch, das ist die Pandemie und bessere Arbeitsbedingungen können wir nicht leisten. Und aus meiner Perspektive ist das eine Abspeisung, die ich jedenfalls in Frage stellen würde. Gut, danke.
Ja, vielen Dank, Tina Heidinger. Und bitte Johanna Neuhauser jetzt zur Situation von Migrantinnen in prekärer Arbeit.
Ja, danke schön. Auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Ich freue mich, hier teilnehmen zu können und über migrantische Arbeit in der Covid-Krise zu sprechen. Ja, die Covid-Krise hat eines besonders deutlich gemacht. Migrantische Arbeitskräfte waren und sind für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens, der Lieferketten und der Landwirtschaft unverzichtbar. Gleichzeitig sind sie verstärkt von den desaströsen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen. Die gesellschaftliche Bedeutung von ArbeitsmigrantInnen steht jedoch im Widerspruch zur fehlenden Anerkennung ihrer Arbeit in Bezug auf Entlohnung, Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Wertschätzung. Ja, dass die Bedeutung von Arbeitsmigration gewachsen ist, verdeutlicht allein ein Blick auf die Zahlen. Die Beschäftigung von Menschen nicht österreichischer Staatsbürgerschaft hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. 2019 betrug ihr Anteil 21,1% aller unselbstständig Beschäftigten. Davor waren insbesondere die Arbeitsmarktöffnungen 2011 und 2014 im Zuge der Osterweiterungen ausschlaggebend. Dabei entfiel die Zunahme der Beschäftigung aus den EU-8-Staaten sowie aus Rumänien und Bulgarien vor allem auf die unteren drei Einkommensgruppen. Und das ist auch bereits ein Hinweis dafür, dass es bestimmte, vor allem niedrig entlohnte Arbeit ist, die nachgefragt wird. Ja, wenn wir jetzt die Auswirkungen der Covid-Krise auf die Beschäftigung von MigrantInnen ansehen, so zeigt sich ein ambivalentes Bild. Ja, auf der einen Seite sind MigrantInnen laut der jüngsten OECD-Studie stärker von Erwerbslosigkeit betroffen und es kam eben auch zu einem Rückgang der Migration im gesamten Raum. In Österreich zeigen aktuelle Zahlen des AMS, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen ohne österreichischen Pass mit 25% im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ist als jener von Österreicherinnen, der liegt ungefähr bei 19,7%. Migrierte sind besonders deshalb von den desaströsen Folgen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt betroffen, da sie häufiger instabile Beschäftigungsbedingungen haben. Ja. Bettina Heidinger hat gerade davon gesprochen. So sind sie eben überdurchschnittlich in von der wirtschaftlichen Krise besonders betroffenen Sektoren wie Beherbergung und Gastronomie beschäftigt. Nur zur Erinnerung, ungefähr 51,7% haben in diesem Sektor keine österreichische Staatsbürgerschaft. Zudem führten die Grenzschließungen und Reisebeschränkungen vor allem bei vielen PendelmigrantInnen zu Einkommensausfällen, da sie eben nicht ausreisen konnten. Auf der anderen Seite sind Migrierte aber auch überproportional in sogenannte systemrelevante Beschäftigungen eingebunden. Ja, und infolgedessen, und das hat auch schon Bettina Heidinger erwähnt, sind sie eben verstärkt mit entgrenzter Mehrarbeit und Gefährdung durch eine Infektion aufgrund eben dieser Unmöglichkeit von Social Distancing konfrontiert. Das Infektionsrisiko von Migrierten ist eben laut dem aktuellen OECD-Bericht 2- bis 3-mal so hoch als von im Inland Geborenen. Und eben auch erste Daten einer Studie des Instituts für höhere Studien zeigen auch für Österreich, dass das Risiko an Covid-19 zu erkranken für Menschen mit Migrationshintergrund deutlich höher ist. So zieht sich fast die Hälfte der nicht in Österreich oder den EU-15-Staaten geborenen Beschäftigten bei der Arbeit einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Im Vergleich dazu sehen das ungefähr 28% der Österreicherinnen so. Da sie sich häufig, besonders häufig in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen befinden, können sich MigrantInnen gezwungen sehen, trotz Auftreten von Covid-19-Symptomen zu arbeiten. Auch das haben wir verstärkt beobachtet. Aber, und das ist ganz wichtig, Forschungen legen auch in pandemiefreien Zeiten nahe, es gibt einen Zusammenhang zwischen prekärer Arbeit und gesundheitlichen Risiken. Die Krise hat diesen Zusammenhang lediglich verschärft. Und das ist trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Infektionsfälle in den Verteilerzentren der Post nach wie vor ein blinder Fleck. Die Grenzschließungen im März, April zum Beispiel verdeutlichten aber auch noch etwas anders, nämlich die Abhängigkeit der österreichischen Wirtschaft von ausländischen Arbeitskräften. Die Landwirtschaft zählt beispielsweise zu einem jener Bereiche, in denen MigrantInnen in dem der Anteil von MigrantInnen an der Beschäftigung am stärksten angestiegen ist. Ja? Und neben der Land- und Forstwirtschaft verzeichneten die Bereiche Beschäftigung in privaten Haushalten und Beherbergung und Gastronomie die höchsten Steigerungen. Diese überproportionale Eingliederung von Migrierten bestimmte vor allem niedrig entlohnte prekäre Arbeitsbereiche, die von österreichischen Arbeitnehmerinnen selbst in Krisenzeiten gemietet werden, bestätigt Theorien der Segmentierung des Arbeitsmarkts. Salopp gesagt, nur weil in der Krise ArbeitsmigrantInnen ausbleiben, werden nicht plötzlich österreichische Arbeitslose die Gurkerl im Machfeld ernten. Ja. Dass dies mit den extremen prekären Arbeitsbedingungen verbunden ist, haben im Sommer zum Beispiel diese Skandale in Betrieben im Machfeld und anderswo gezeigt. Teilweise, und daran erinnern Sie sich vielleicht, arbeiteten Erntehelferinnen für 4 Euro die Stunde, 14 bis 15 Stunden am Tag, auch am Wochenende, wobei noch eben Geld für Miete und Verpflegung abgezogen wurde. Das sind keine Einzelfälle, sondern die Missachtung von Arbeitsrechten hat in dieser Branche System. Die immer wieder vorgebrachte These des Ersatzes von migrantischen durch sogenannte einheimische Arbeitskräfte in Krisenzeiten muss daher hinterfragt werden. So zeigt auch eine Studie zum österreichischen Arbeitsmarkt, wenn es zu Verdrängungseffekten kommt am Arbeitsmarkt durch Migration, dann nur in Bezug auf länger ansässige Migrierte und dies auch nur in Phasen größeren Arbeitskräfteüberangebots, wie zum Beispiel in den Jahren der Arbeitsmarktöffnung im Zuge der Osterweiterung. Insgesamt deuten Befunde auf eine zunehmende, wie ich sie nenne, Migrantisierung prekärer Arbeit und Beschäftigung. Besonders deutlich hat die Covid-Krise außerdem gemacht, dass der Pflegebedarf nicht ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland gedeckt werden kann. Ein Problem, das mit Sicherheit mit dem Älterwerden der Bevölkerung noch virulenter wird. Zahlen zeigen, bis 2013, so Schätzungen, wird der Pflegepersonenbedarf um ungefähr ca. 76.000 Personen steigen. Die Bedeutung des Bereichs, in dem über 70% Frauen arbeiten, steht im Kontrast zu seiner gesellschaftlichen Anerkennung. Und schon vor der Krise beklagten Beschäftigte in der Pflege Arbeitszeitverdichtung, Zeitdruck und so weiter. Dabei sind jene Bereiche, in denen der Ausländeranteil besonders hoch ist, wie zum Beispiel in der 24-Stunden-Pflege, besonders prekär. Da sie eben seit 2007 offiziell selbstständige Ein-Personen-Unternehmen sind, gelten für diese Beschäftigten die Schutzstandards des Arbeitsrechts wie ein kollektivvertraglicher Mindestlohn, bezahlter Krankenstand und gewerkschaftliche Vertretung nicht. Aufgrund der Abhängigkeit von privaten Vermittlungsagenturen ist die Selbstständigkeit jedoch meist nur ein Schein. Der Fall der 24-Stunden-Pflegerin zeigt außerdem, dass migrantische Arbeitskräfte vom Zugang zu den staatlichen Unterstützungsleistungen häufig ausgeschlossen waren. Ja, so gab es die Formulare für die Härtefallfonds anfangs nur in deutscher Sprache, ein österreichisches Kennkonto war die Voraussetzung und auch eine österreichische Steuernummer, was eben viele dieser Beschäftigten nicht aufweisen konnten. Neben ihrer überdurchschnittlichen Beschäftigung in besonders abgewerteten Arbeitsbereichen kann sich die Prekarität von MigrantInnen durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus weiterhöhen. In Branchen wie Bau, Pflege in privaten Haushalten und Gastronomie kommt es eben auch in Österreich immer wieder zu irregulärer Arbeit aufgrund von rechtlich formaler Prekarität. Neben den Arbeitsbedingungen müssen außerdem die häufig prekären Wohn- und Lebensbedingungen von ArbeitsmigrantInnen betrachtet werden. Wir können daher von einer multiplen Prekarität sprechen, von der Migrierte im besonderen Ausmaß betroffen sind. Gleichzeitig zeigt die Betroffenheit von Migrierten durch die Covid-Krise in beide Richtungen, also erhöhte Arbeitslosigkeit sowie Überarbeitung, Ausbeutung, auch allgemeine Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Richtung Prekarisierung von Arbeit und Beschäftigung auf. Die Krise hat daher Dynamiken verschärft und verstärkt sichtbar gemacht, die bereits davor beobachtet werden konnten. Bisher haben die gestiegene öffentliche Aufmerksamkeit für systemrelevante, aber prekär Beschäftigte und auch die Solidarisierungen der Zivilgesellschaft wenig genützt. Es gab keine merklichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und daran ändern auch Corona-Prämien wenig. Es braucht daher dringend eine öffentliche Debatte über die Bedeutung migrantischer Arbeit für unsere Gesellschaft. Und diese muss meines Erachtens immer auch eine Debatte über gesellschaftliche Arbeitsteilung sein. Denn nur wenn etwas daran geändert wird, wie Arbeit ungleich verteilt ist und wie migrantisierte und feminisierte Branchen aufgewertet werden können, wird die Anerkennung systemrelevanter Arbeitskräfte nicht in einem kurzen Applaus verpuffen. Ich danke Ihnen.
Das war ein Podcast von Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Wenn Sie über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben wollen, folgen Sie uns auf Twitter unter dem Handle @diskursdwn und schauen Sie auf unserer Website www.diskurs-wissenschaftsnetz.at vorbei.